Noch ein bisschen einsteigen, das ist jetzt das Zeichen für den Martin. Jetzt geht's los. In unser Thema Wunder. Und ich will das ganz bewusst so abschließen, dieses Wochenende von den Inputs her, wie ich das jetzt mache. Und zwar habe ich das Thema einfach mal genannt. Das Wunder in Person. Jesus. Und vor ein paar Jahren hatte mal ein deutscher Theologe, der mittlerweile schon verstorben ist, der Gerhard Hegel, der hatte mal geschrieben, die Apostel weisen in ihren Briefen immer wieder auf die einmalige Größe von Christus hin. Manchmal in ganzen Abschnitten. Oft sind es auch nur kurze Sätze, aber mit enorm wichtigem Inhalt. Und dann schreibt er, sie werden häufig einfach überlesen. Deshalb ist die wirkliche Größe Jesu auch vielen Christen nicht bewusst. Das ist ein großer Schaden. Und dann sagt er, und wenn du dir nichts merkst heute Morgen, dann merk dir dieses eine Zitat von ihm. Denn wer einen kleinen Christus hat, der wird nichts Großes von ihm erwarten. Und genau das ist es. Wer einen kleinen Christus hat, wird nichts Großes von ihm erwarten. Wir sehen uns nach Wundern, wir sehen uns nach dem Wirken Gottes, aber wie sehr sehen wir uns wirklich nach Christus? Nach der Gemeinschaft mit ihm. Von ihm völlig ergriffen zu sein, und der Reinhard hat es heute Morgen schon gesagt, diese Sehnsucht nach Jesus und so weiter, aber was ist, wenn diese Sehnsucht nicht da ist? Und da kommt Glaube total praktisch ins Spiel. Du kannst Sehnsucht nach Jesus nicht machen. Du kannst nur Jesus eingestehen, dass du sie nicht hast. Und kannst sagen, Jesus, schenk mir das. Vor vielen Jahren war ich in Villach auf der Bibelschule mit Wort des Lebens. Und viele von euch kennen die Leute, mit denen ich da war. War echt ein ganz besonderes Jahr. Und nachdem das Jahr Bibelschule, das extrem intensiv war, also ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt wie in dem einen Jahr der Schule, da sei eher lockerer genommen, aber da habe ich echt viel gebüffelt, Hausaufgaben gemacht und so weiter. Und dann hat mich jemand gefragt, direkt nach der Bibelschule, und was hast du jetzt gelernt in dem Jahr? Sag's mal in einem Satz. Er hat kurz überlegen müssen und dann hat sie ihm gesagt, du, ich habe gelernt, dass ich keine Ahnung habe, wer Jesus ist. Und in der Tat, jetzt bin ich schon über 20 Jahre mit Jesus unterwegs. Und je besser ich ihn kennenlerne, desto mehr merke ich habe keine Ahnung, wer Jesus ist. Und manchmal ist es frustrierend. Und auf der anderen Seite ist es total faszinierend. Egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, keiner von uns wird jemals vollständig ergreifen, wie wunderbar und einzigartig Christus ist. Da haben wir alle viel Entwicklungspotenzial nach oben hin. Und diese Verse, die wir immer wieder so, oder die ich immer wieder mit habe reinfließen lassen, jetzt in die Tage aus Markus Kapitel 9, dieses Ich glaube, hilf meinem Unglauben, die will ich nochmal kurz aufschlagen. Und zwar deswegen, weil Jesus da ganz viele elementare Aussagen macht in Bezug auf die Menschen. Und zwar sagt er da in Bezug auf die Menschen, also nicht nur in Bezug auf die Jüngern, sondern in Bezug auf die Menschen, in Vers 19, er aber antwortete ihnen und spricht, o ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich euch bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir, diesen jungen Kerl. Und dann sagt er in Vers 23, dem Glaubenden aber ist alles möglich. Gestern habe ich diese Verse aus Johannes Evangelium Kapitel 5 aufgegriffen. Und mit den Versen wollen wir heute nochmal einsteigen. Was sagt Jesus Christus über sich? Wie hat sein Alltagsleben, sein Glaubensleben ausgesehen als Mensch hier auf der Erde? Da hat er zwei Verse zitiert gestern, Johannes 5, Vers 19 und Vers 30, und lese diese zwei Verse nochmal vor. Da steht drin, oder sagt Jesus Christus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Und dann Vers 30, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und da sagt Jesus Christus mal drei ganz elementare Dinge in Bezug auf, wie funktioniert Glaube im Alltag. Wie hat er Glauben gelebt im Alltag? Er sagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Also Jesus hat auf den Vater geschaut und dann hat er Dinge getan. Schreibt es mal hin. Mal rote auch noch dabei, jawohl. Also er hat auf den Vater gesehen, nicht auf die Umstände, nicht auf seine Kompetenz, auf den Vater hat er gesehen. Dann sagt Jesus hier, so wie ich höre, richte ich. Also Jesus Christus hat auf den Vater gehört. Zweite Sache. Und eine dritte Sache, die Jesus anspricht, ist, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern seinen Willen, sagt Jesus. Den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also er sucht nicht sein eigenes Interesse, seine eigene Ambition, seine eigene Vorstellung vom Leben, sondern er sucht den Willen des Vaters, die Vorstellung des Vaters von seinem Leben hier für die Erde. Das sind die drei Dinge, die Jesus Christus uns hier sagt. Und dann sagt er, dem Glaubenden ist alles möglich. Der, der auf Jesus Christus schaut, der auf Jesus Christus hört, der im Einklang lebt mit Christus, da sagt er, dem ist alles möglich. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber ich will nicht müde werden, das zu wiederholen. Es geht nicht um dich und um mich und um unseren Glauben. Jesus selbst ist das größte, er ist nicht ein Wunder, aber ich will es mal so ausdrücken. Jesus selbst ist das größte Wunder. Er ist der Wunderbarste. Und deswegen hat Gott für dich und für mich nur einen einzigen Ratschlag und Wunsch, dass wir Jesus erkennen. Und dieses Wort Jesus erkennen ist genau das gleiche Wort, wie ganz am Anfang der Bibel verwendet wird, wo drin steht, dass Adam seine Frau erkannte und dann war sie schwanger. Also die Gemeinschaft, die wir mit Jesus Christus haben, ist so intim, kann, darf so intim sein, dass neues Leben daraus entsteht. Wie Mann und Frau. Und deswegen soll diese Einheit einfach dazu dienen, einmal ein bisschen drauf zu schauen, wie groß ist eigentlich Jesus. Denn die Verkündigung von Jesus, das Ergriffen sein von Jesus, das ist das, was unsere Welt verändert. Wer einen kleinen Christus hat, der wird nicht viel von ihm erwarten. Wer einen großen Christus hat, dem ist alles möglich, was Gott für ihn vorhat. Und wenn du die Bibel anschaust, dann geht's immer nur um Jesus. Das ist wie in der Kinderstunde, wenn die was fragen, was ist die Antwort drauf? Und du sagst, Jesus ist fast immer richtig. Und deswegen ist es so gefährlich, auch über Jesus zu reden, weil oft denkt man, ja, Jesus, klar, kenne ich schon, weiß ich schon, habe ich schon tausendmal gehört. Und irgendwie macht's nichts mit uns. Und da braucht es ein Wunder. Übernatürliches Wirken von Gott. Und weißt du, wenn wir das nicht sehen beim Bibellesen, auch im Alten Testament, dass es immer nur um Jesus geht, na, verpasst man auch 2022 alles, was Gott uns sagen will. Und ich will euch einfach einmal ein paar Beispiele geben und ich werde jetzt einfach nur kurz runterrattern. Da geht es jetzt nicht darum, dass ihr das alles euch merkt. Das könnt ihr euch nicht merken, weil ich kann es mir auch nicht, oder vielleicht könnt ihr es euch merken, aber ich kann es mir nicht merken. Ich lese das ein Stück weit ab. Aber wenn ihr wollt, dann schlagt doch einfach mal 1. Mose 5 auf. Wir haben angefangen mit unseren Kids die komplette Bibel durchzulesen, Kapitel für Kapitel. Und da kommen natürlich immer wieder auch Stammbäume. Und da hocken unsere Kinder immer drin. Stammbäume. Und für mich als Elternteil, der oft ähnlich denkt, ich kann nicht sagen, ja, super langweilig. Ich muss dann irgendwie versuchen, den Kindern zu erklären, dass da viel mehr dahinter steht. Und da hat er es eben ein bisschen recherchiert. Da gibt es so ein Buch, Christus im Alten Testament, gibt es viele Bücher drüber. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Autor hieß. Aber der hat einfach mal sich so ein bisschen spezialisiert auf Stammbäume. Und reingeschaut, was sagen denn diese Stammbäume aus? Und ihr könnt ja mal aufschlagen, da werden jetzt viele Namen genannt. Und ich sage euch einfach mal die Namen, die da genannt werden. Und dann sage ich euch dazu, was dieser Name vom Hebräischen her bedeutet. Also wird Adam erwähnt, Adam heißt der Mensch. Seth, das heißt, er ist bestimmt. Dann kommt Enosh, das heißt vergänglich oder sterblich. Dann kommt Kenan, das heißt Leid. Dann kommt Mahalalel, das heißt der wunderbare Gott. Dann kommt Jered, das heißt herabkommen. Dann kommt Henoch, das heißt so viel wie predigen und lehren. Dann kommt Methuselah, das heißt sein Tod bringt oder bringt hervor. Und dann kommt Lamech, das kennen wir von Lamentations, der Verzweifelte. Und dann kommt Noah. Und Noah heißt Ruhe. Wenn du diese Bedeutungen von diesen Namen, die in Kapitel 5 beschrieben werden, aufgelistet sind, jetzt einfach mal zusammen tust, dann ergibt sich folgender Satz. Dem Menschen ist bestimmt sterbliches Leid, aber der wunderbare Gott kommt herab, predigend, sein Tod bringt den Verzweifelten Ruhe. Christus im Alten Testament. Überall. Und wir lesen es, denken, langweilig. Einfach deswegen, weil wir keine Ahnung haben, wie viel Gott da reingepackt hat. Ein zweites Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil mit den Namen können wir mehr anfangen. Mit manchen Namen kann man viel anfangen von dem Stammbaum, aber mit manchen, ja, die hat man halt mal gelesen oder so, weiß nicht viel drüber. Aber wenn du jetzt mal die 12 Stämme Israels anschaust, die Söhne vom Jakob, ich lese euch mal die Namen vor und ich lese euch mal vor, was die bedeuten. Ruben heißt, seht den Sohn an. Simeon heißt, Geschenk der Erhörung oder hörend. Levi heißt, anhänglich, zugetan, umwunden, vereint, bunt. Juda heißt, gelobt, berühmt ist, gelobter Bekenner. Sebulon heißt, Wohnung oder Wohnstätte. Issachar heißt, es gibt Belohnung oder Gott bringt Lohn. Dan heißt Richter. Gad heißt Glück, Geschick, eindringend, Bestürmer. Aser heißt beglückt, glücklich, glücklicher, Glückseligkeit. Naphtali heißt Kämpfe, mein Kampf, kämpfend, Kämpfer. Josef, er wird vermehren, sammeln, der Vermehrer. Und Benjamin heißt Sohn der rechten Hand, glückliche Seite, Glückssohn. Wenn wir jetzt diese paar Bedeutungen von diesen Namen von den 12 Stämmen Israels zusammennehmen zu einem Satz, dann kommt da ungefähr Folgendes dabei raus. Seht den Sohn an, hört und seid vereint mit dem Gelobten in seiner Wohnung. Gott gibt den Lohn, der Richter, der dein Geschick glücklich hinausführt. Er kämpft und sammelt dich zum Sohn seiner rechten Hand. Das ist faszinierend. Und wirklich, ich lese da drüber und fallen mir manchmal sogar die Augen zu. Aber kannst du dich noch an diese Johannes 5 erinnern? Was sagt Jesus? Was hat er gemacht in Bezug auf den Vater? Genau das Gleiche sollen wir machen in Bezug auf Jesus. Jesus ansehen, auf Jesus hören, mit Jesus vereint sein. Das ist das, was in diesen Namen schon drinsteckt. Genau das steht da drin. Im Alten Testament. Und das ist irre, weil das erste Buch Mose sagt ja genau das Gleiche wie die Evangelien. Und wie die Briefe vom Apostel Paulus. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ein paar Verse an als Parallele dazu. Im Neuen Testament. Wir fangen mal an in Matthäus Kapitel 17, Vers 5. Matthäus 17 und Vers 5. Da steht drin, während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, jetzt spricht Gott. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Gott sagt, wir sollen genau das Gleiche tun in Bezug auf Jesus, was Jesus getan hat in Bezug auf ihn. Ihn hören. Dann mal Matthäus Kapitel 17 und den Vers 8. Da steht drin, als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus, allein. Und weißt du, wenn man auf die Knie geht, gedanklich und vielleicht auch ganz praktisch, da sieht man nichts mehr als Jesus allein. Und genau darum geht's. Oder Hebräer. Waren wir viel im Hebräer unterwegs, ohne dass wir wirklich darauf Bezug genommen haben, gell? Aber da steht einfach viel drin in Bezug auf Christus. Hebräer Kapitel 12, ich lese mal die ersten drei Verse vor, ganz bekannte Verse. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns herum haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Jetzt kommt's. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Könnt ihr euch daran erinnern mit diesen Namen? Zur Rechten steht da schon drin. Im ersten Buch Moses, phänomenal. Und dann Vers 3. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Und warum soll man das tun? Damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Weißt du, warum wir als Kinder Gottes oft so lasch und müde sind? Aus einem Grund. Weil wir die drei Dinge nicht tun. Mehr ist es nicht. Auf Jesus schauen, auf Jesus hören und ihn suchen, in der Gemeinschaft mit ihm leben. Das macht uns lebendig. Nichts anderes macht uns lebendig. Christus macht uns lebendig. Und wenn man mal durch das Alte Testament so durchliest, da gibt es ja unglaublich viele Prophetien auf Jesus Christus hin. Wir werden das jetzt nicht alles durchlesen, aber wenn du willst, kannst du ja mal mitschreiben. Ich habe einfach mal stellvertretend ein paar rausgesucht, dass du siehst, das ist wirklich durch das ganze Alte Testament. Das sind nicht nur gewisse Bücher. Zum Beispiel 1. Mose 49, Vers 10. Lesen wir jetzt nicht. Aber es ist auch so eine Prophezeiung hin auf Christus schon. Jesaja 9, Vers 5 und 6 haben wir gestern gesungen als Lied. Die ganzen Namen von Jesus Christus, wer er sein wird, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ganz wunderbare Verse. Micha 5, Vers 1 ist so ein ganz bekannter Vers. Sacharja, eigentlich das ganze Buch, aber vor allem zum Beispiel Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Und ich lese einfach mal einen einzigen Vers jetzt vor, stellvertretend für die vielen Verse, die da drin stehen. Im Psalm Kapitel 22. Und im Psalm 22, Vers 19, können wir Folgendes lesen. Psalm 22, Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Total offensichtlich. Also da brauchst du nicht viel Interpretation oder Hintergrundwissen. Bumm, das ist unglaublich. Und was das Phänomenale ist, das Alte Testament haben über 20 verschiedene Autoren geschrieben. Die haben alle über das erste Kommen Jesu geschrieben oder prophezeit, zum Teil sehr, sehr genaue Details. Die haben sich untereinander nicht gekannt. Die haben in unterschiedlichen Zeitepochen gelebt. Das erstreckt sich ja, gibt's unterschiedliche Ansichten, aber meiner Ansicht nach über einen Zeitraum von ungefähr 1100 Jahren, also 1100 Jahren. Und insgesamt finden wir im Alten Testament über 300 Prophezeiungen in Bezug auf das erste Kommen Jesu. Manche Theologen behaupten, es sind genau 333, aber ich habe es nicht nachgezählt, ich kann es euch nicht sagen. Und weißt du, was das Faszinierende ist? Alle von diesen über 300 Prophezeiungen sind eingetroffen. Alle. Jede einzelne. Und die Wahrscheinlichkeit einer Erfüllung von nur 50 von solchen Prophezeiungen, also nicht von über 300, sondern nur von 50, wäre nach einer Wahrscheinlichkeitsrechnung geringer als 1, jetzt muss ich selber ablesen, 1 zu 1125 Trillionen. Also nur 50 von denen, das wäre schon gut genug, ist eine Chance, dass das tatsächlich so stimmt. 1 zu 1125 Trillionen. Wie hoch ist denn die Chance in Österreich, dass du im Lotto gewinnst? Ist das anders als in Deutschland? Ich habe keine Ahnung, ich spiele nicht Lotto. Also wenn du es nicht wisst, ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Ich habe mal recherchiert, in Deutschland sagen sie, das ist 1 zu 140 Millionen, dass du im Lotto gewinnst. Jetzt die Chance, dass in einer Person nur 50 von diesen Prophezeiungen erfüllt werden, ist ungefähr 900.000 Mal geringer als die Chance, dass du im Lotto gewinnst in Deutschland. Jesus, der Schöpfer und Erhalter des Universums. Das ist phänomenal, das ist auch so ein Punkt, der in der Bibel oft betont wird. Von Schöpfung hört man heute überhaupt nichts mehr. Wir hören nur noch das Thema Umwelt, Klimawandel, Rettung unseres Planeten und wir. Auf jedem Fernsehkanal. Jetzt war Corona mal zwischendurch, so ein bisschen abgelenkt, aber das wird schon wieder kommen. Überall wird uns online vor Augen geführt, interessant, dass wir da drauf schauen und wir hören, achte auf deine Umwelt. Weißt du, was die Tragödie ist an dem ganzen Zeug? Das lenkt uns davon ab, auf Jesus zu sehen, weil wir haben die ganze Zeit andere Sachen vor Augen, und auf Jesus zu hören, weil wir hören den ganzen Tag den Blödsinn. Wir sind ein abgelenkter Haufen, der sich extrem schwer tut, auf Jesus zu schauen und auf Jesus zu hören. Und Tatsache ist, wer einen kleinen Christus hat, wird nichts Großes von ihm erwarten. Ich lese mal einen Vers vor aus dem Kolosser 1. Kolosser 1, Vers 16. Gell, wenn es euch zu warm wird, also ich komme schon ins Schwitzen langsam, macht ruhig die Fenster ein bisschen auf. Ja, super, genau. Kolosser Kapitel 1 und Vers 16. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn in ihm, also in Christus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Da steht drin, in den Himmeln, also gibt mehrere Himmel, und auf der Erde, das ist Einzahl. Alles Sichtbare und Unsichtbare. Das heißt, Jesus hat das geschaffen, was uns vor Augen ist, aber er hat viel, viel mehr geschaffen. Wie die paar Sachen, die wir halt sehen können als Menschen. Oder Hebräer, sind wir schon wieder im Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 1, Vers 2 ist auch so ein ganz besonderer Vers in Bezug auf die Schöpfung. Da steht drin, also Gott hat vielfältig geredet durch die Propheten. Und jetzt sagt er, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erbteil aller Dinge den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er die Welten gemacht hat. Und dann geht's weiter. Was das Interessante ist, für das Wort, wie es im Deutschen übersetzt ist, die Welten, steht im Griechischen das vergehende Zeitalter. Also Christus hat die Welt erschaffen und er sagt schon in der Bibel, das wird alles vergehen. Nicht nur in den offensichtlichen Sätzen, Himmel und Erde werden vergehen, sondern auch hier, es steht überall versteckt drin, wird alles vergehen. Und wenn der Schöpfer des Universums uns sagt, alles wird vergehen, wie bescheuert sind wir dann zu denken, dass wir die Welt retten können? Aber das Denken ist auch ganz schön verdreht in Christen, das wird wie zu einer Ersatzreligion. Ein guter Freund von mir hat neulich einen Missionsvortrag gehalten, der war viele Jahre in Brasilien und in verschiedenen Urwaldgebieten da unterwegs, um Indianerstämme zu erreichen. Und da tut sich gerade extrem viel, das ist echt gewaltig. Dann ist er zurückgekommen, hat in verschiedenen Gemeinden Vorträge darüber gehalten und hat einfach erzählt, was Gott da tut und dass es einfach neue Leute braucht, die sich berufen fühlen, da hinzugehen, das Evangelium zu verkündigen. Und dann hat er auch gesagt, und wenn jemand was dazu beitragen will finanziell, dann kann er das auch machen. Dann kommt eine Frau ganz aufgelöst nach einem von diesen Vorträgen zu ihm und sagt, ja, sie wird unbedingt gern was geben, ob sie ihm das Geld gleich mitgeben kann. Und dann hat er gemeint, ja, es wäre besser, das zu überweisen und so. Und dann hat sie gesagt, nee, aber es ist wirklich ganz, ganz dringend. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann nehme ich es halt mit und überweise es dann und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, wollen Sie den Verwendungszweck angeben? Und dann hat die Frau gesagt, ich will Geld spenden, um den Regenwald zu retten. Weil ich habe da Berichte drüber gesehen, wie viel da abgeholzt wird. Eine Christin. Nachdem er erzählt hat, wie viele Tausende, zigtausende verlorene Menschen es da gibt. Weißt du, wovon das kommt? Wir schauen auf die falschen Sachen. Ich bin auch ein Mensch, der sagt, wir müssen bewusst mit unserer Umwelt umgehen. Aber egal, wie bewusst wir damit umgehen, die wird trotzdem vergehen. Johannes 1, Vers 3, will ich euch mal vorlesen. Ah, das sind Verse, da eigentlich würde da am liebsten gleich weitermachen. Einfach, weil das so unglaublich ist, was da drin steckt. Aber ich will nur diesen einen Vers vorlesen. Johannes Kapitel 1 und in Vers 3, wo auch in Bezug auf Jesus Christus die Rede ist und Schöpfung. Da steht nämlich drin, alles wurde durch dasselbe, also durch das Wort, durch Christus, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts, nicht eines, das geworden ist. Also das Wort, Jesus Christus hat alles erschaffen. Weißt du was, du lebst heute nicht, weil deine Eltern Sex hatten. Es haben viele Sex und da entsteht kein Leben. Du lebst, weil Christus gesprochen hat. Das ist der Hauptgrund. Und das bedeutet für dein Leben hat einen ganz anderen Wert, wie wenn da zwei miteinander geschlafen haben und du bist halt dabei rausgekommen. Ohne das Wort gibt's nichts. Klar in Bezug auf die Schöpfung, das ist uns allen bewusst, aber auch in Bezug auf dein und mein Leben. Christus spricht und es wird. Und dann können wir im Hebräer 1, Vers 3 lesen und ich lese es jetzt nicht vor, aber dass Christus der Erhalter von der Welt ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das jemals angeschaut habt, da hat der Louis Giglio, kennt ihr den? Der hat einmal eine super Predigt gemacht mit einer spitze Präsentation drüber über den Erhalter, Christus als den Erhalter des Weltalls oder der Welt. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Also ich kann das nicht so gut wiedergeben wie der, aber ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Im Moment sagen ja Wissenschaftler, dass es bis zu 2 Milliarden Galaxien gibt, von denen jede von diesen 200 Milliarden Galaxien hat irgendwo zwischen 100 und 200 Milliarden, so genau kann man es auch nicht sagen, Sterne pro Galaxie. Und ich habe da einen Artikel in der Zeitschrift Die Welt gefunden, da steht drin, im Weltall gibt es mehr Sterne als Sandkörner auf der Erde. Allein die erfassbare Sternenzahl beträgt 70.000 Millionen Millionen Millionen. Berichtet der australische Astronom Simon Driver auf der Konferenz der Internationalen Astronomischen Union in Sydney. Das sind 70 Trilliarden oder ausgeschrieben eine 7 mit 22 Nullen. Diese Zahl umfasst laut Driver jedoch nur diejenigen Sterne, die derzeit mit modernsten Teleskopen generell zu erspähen sind. Die wirkliche Zahl der Sterne im Kosmos könne noch viel größer sein. Manche glauben, sie sei unendlich, sagt Driver. Also ist auch so ein Spezialist da. Und es gibt Galaxien von diesen über 200 Milliarden Galaxien, das musst du mal vorstellen, die rasen mit 2,5 Millionen km/h durchs Weltall. 2,5 Millionen km/h. Gestern haben wir von dem Arash gesprochen, von dem Königseck, der fährt glaube 447 km/h. Und da denken wir schon, boah, Wahnsinn. 2,5 Millionen km/h, das geht nochmal ab. Und da lese ich einfach nochmal ein bisschen vor, ich kann das nicht so gut wiedergeben, das ist so viel Informationen, in der ich nicht so tief drin bin. Die 200 Milliarden Galaxien sind nicht willkürlich im Universum verteilt, sondern nach einem gewissen System. Also es war auch in diesem Bericht da drin von der Welt. Das stellte eine internationale Gruppe von Astronomen am Beispiel von 860 untersuchten Galaxien fest. Das Weltall hat insgesamt ein sehr ausgewogenes Gleichgewicht, sonst könnte es einen Kollaps geben. Nach neuesten Ansichten von Wissenschaftlern ist das nicht ausgeschlossen. Der Direktor des Planetariums in Stuttgart, Professor Dr. Hans-Ulrich Keller, schrieb schon in seinem Kosmos-Jahrbuch, das war 1999, mittlerweile sind sie viel, viel weiter, unter der Überschrift »Ein plötzliches Ende des Universums« schreibt er, »In der modernen Kosmologie setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass unser Universum rascher enden könnte, als man es gemeinhin denkt. Es kann plötzlich und ohne jede Vorwarnung zusammenbrechen im Bruchteil einer Sekunde.« Das Ergebnis wäre nicht eine riesige Staubwolke, sondern buchstäblich nichts. Wir sind dann dort, wo alles angefangen hat, schreibt er. Gott sagt, er hat alles erschaffen, durch nichts, aus nichts. Und die hier sagen, das Ende der Welt kann genauso wieder aussehen. Jetzt allein im Kosmos, das ist ja schon faszinierend, vom Orionnebel, da haben die meisten wahrscheinlich schon mal irgendwas gehört. Das ist ja die Geburtsstätte von jungen Sternen, da sind ein paar hundert drin, die da gerade entstehen. Und der Durchmesser von diesem Nebel, also Nebel, denkt man ja so, ja, keine Ahnung, wenn man aufs Salzburger Land rumfährt, das sind halt ein paar Kilometer da an den Seen entlang. Aber der Nebel hier, der ist 400 Lichtjahre lang. Also ein Lichtjahr sind 9,5 Billionen Kilometer und deshalb mal 400. Also, ja, ich weiß, wahrscheinlich kannst du nichts damit anfangen. Ich auch nicht, aber es ist groß. Oder allein die Sonne. Die Entfernung von Erde und Sonne beträgt ja 150 Millionen Kilometer und die Sonne hat einen Durchmesser von 1,3 Millionen Kilometer. Okay, wir schauen da hoch und denken, ja, ist halt so ein runder Ball. Aber 1,3 Millionen Kilometer. Das ist ein fliegendes Kraftwerk, die mit 20 Kilometer pro Sekunde durchs All schießt. 20 Kilometer pro Sekunde legt die Sonne zurück. Und wenn du mal ein paar Stunden dastehst, dann merkst du auch, die Sonne bewegt sich. Aber das sind 20 Kilometer pro Sekunde, mit der sie sich bewegt. Das heißt, die Sonne ist einfach so weit weg, dass uns sie so langsam erscheint. Aber in Wirklichkeit, können wir nicht mal nachmachen. Und 20 Minuten Sonnenstrahlen bringen so viel Energie auf die Erde, wie auf der Erde in einem ganzen Jahr verbraucht wird. 20 Minuten Sonne. Der komplette Energieverbrauch der gesamten Welt für ein Jahr. Ja gut, jetzt könnte man noch viel sagen. Vielleicht noch eine Sache, die fand ich auch total interessant. Die Sterne, da denkt man ja auch immer, die Sterne, die stehen am Himmel. Sag mal, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Aber die stehen ja nicht. Die bewegen sich auch, und zwar auch relativ schnell. Zwischen 10 und 50 zwischen 10 und 50 Kilometer pro Sekunde. So bewegen sich die Sterne. Und der größte bekannte Stern ist der Alpha Herkules. Das ist der hellste Stern im Sternbild Herkules. Und der hat einen Durchmesser von 250 Milliarden Kilometer. Durchmesser. Das ist 1672 mal die Entfernung zwischen Erde und Sonne. So groß ist der größte Stern, den sie bis jetzt entdeckt haben. Unser Sonnensystem ist im Vergleich zur Milchstraße zum Beispiel so groß wie ein Ehering im Vergleich zu Europa. Das ist schon verrückt. Als unsere Kinder klein waren, da habe ich dummerweise immer das Lied gesungen, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Weißt du was, das ist eine maßlose Untertreibung von Christus. Klar hält er die ganze Welt in seiner Hand, aber er hält noch viel mehr in seiner Hand. Die Welt ist nicht mal wie ein Sandkorn in Bezug auf allen Sand, den es hier gibt. Christus ist unglaublich. Jesus ist das Allererstaunlichste, was es gibt. Er ist einfach Gott. Und indem wir lernen, auf Jesus zu schauen, sehen wir unsere Umstände, uns selber und auch unsere Mitmenschen in einem komplett anderen Licht, im richtigen Licht, in der Realität, in seiner Realität, nicht in unserer verschobenen Realität. Es gäbe jetzt noch echt viel zu sagen. Jetzt haben wir mal so ein paar äußerliche Fakten nur genannt. Wir feiern nachher noch das Abendmahl, da schauen wir mehr auf die persönlichen Fakten. Ich komme zum Abschluss. Die Bibel, die schließt mit den Worten in Offenbarung 22, Vers 20, der diese Worte bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. In dem Bibelkommentar habe ich gelesen, dass es über 2400 Aussagen und Vorhersagen gibt in Bezug auf das zweite Kommen Jesu. Die Bibel spricht mit ungefähr 300 Prophezeiungen über das erste Kommen Jesu als Retter und Erlöser. Und sie spricht über das zweite Kommen Jesu als Richter, der diejenigen zu sich holt, die zu ihm gehören. Und weißt du, weil in Bezug auf das erste Kommen Jesu alle Prophezeiungen zu 100% in jedes Detail haargenau eingetroffen sind, obwohl die Wahrscheinlichkeit nahezu bei Null liegt, ist es mehr als naheliegend, dass es in Bezug auf das zweite Kommen Jesu nicht anders sein wird. Und deswegen stellt sich die dringende Frage, auf wen schauen wir? Auf wen hören wir? In wem oder in was verlieren wir uns in unserem Alltag? Ich fasse einfach nochmal die ganzen Einheiten von dem Wochenende zusammen, als dieser verzweifelte Vater, der keine Ahnung gehabt hat, was er mit seinem Sohn machen soll, Jesus sieht. Da ruft er ihn an und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und es ist wohl weniger die Größe seines Glaubens gewesen, als die Größe seiner Verzweiflung und Hilflosigkeit, die ihn Jesus suchen hat lassen. Und deswegen, wenn du vielleicht in einer Phase bist, wo du total verzweifelt und hilflos bist, du, das ist gar kein so ein schlechter Platz drin zu sein. Da fällt es uns oft viel, viel leichter, Jesus anzuschreien, anzurufen, zu suchen, als wenn alles nur flutscht. Und was rettet, ist nie das menschliche Vertrauen. Was heilt, ist nicht die Kraft des Glaubens, innerlich und äußerlich. Und es geht nicht um die Größe von unserem Glauben und von dir und von mir, sondern es geht allein um den Glauben an einen großen Christus. Der Glaube von der eigenen Verlorenheit, Verzweiflung und Gebundenheit, der befreit und der besteht einfach im Loslassen von unserer eigenen Schwäche und von unserem eigenen Versagen. Dass je enger du an Christus bist, desto offensichtlicher wird es, unser eigenes Versagen. Und wer das erkennt, der kann einstimmen mit in diesen Ruf von diesem Vater, Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und vertraut damit auf die Größe und Realität von Jesus Christus, von dem Möglichmacher, dem nichts unmöglich ist. Der schaut von sich weg und entdeckt immer mehr, wie wunderbar Jesus Christus ist. Und das wünsche ich uns allen. Ich habe keine Ahnung, wie es bei dir morgen weitergeht. Was dich erwartet. Wer und was von dir erwartet, dass du da drauf schaust, da drauf hörst, was weiß ich was alles. Da wird es wieder 1000 Einflüsse geben. Aber ich wünsche uns einfach, dass wir das mitnehmen können. Weil die Tatsache ist, wer einen kleinen Christus hat, wird nichts Großes von ihm erwarten. Jetzt bete noch. Jesus, wir könnten unser ganzes Leben und weit darüber hinaus damit verbringen, nur darüber zu reden, wie groß du bist. Und ich muss dir zu meiner absoluten Schande und Bestürzung gestehen, Jesus, dass ich oft so arrogant und ignorant bin, weil ich über Verse hinweglese, die du mir gegeben hast, die du uns gegeben hast als dein Wort. Und sogar denk langweilig, Jesus. Christus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz gestorben bist für uns, dass es Vergebung gibt in Hülle und Fülle. Und dass deine Gnade und Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist und dass jemand, der in dir ist, Christus, für den gibt's keine Verdammnis mehr. Und Jesus, deswegen will ich dich bitten drum, dass du uns hilfst, nicht drauf zu schauen, wie oft wir versagen, wie viel noch fehlt, dass wir dir ähnlicher werden. Auf unsere Mitmenschen, auf unsere Umstände, auf die Politik, auf was weiß ich was alles, Jesus, sondern dass wir lernen, in all den Dingen, in die du uns hineingestellt hast, immer wieder neu auf dich zu schauen, Jesus, auf dich zu hören und Anteil zu haben an dem, was du vorhast in dieser Welt. Mit mir, mit jedem Einzelnen hier in diesem Raum, mit jedem deiner Kinder. Und Jesus Christus, ich bete einfach um deinen Segen für unser Leben, damit wir wiederum zum Segen werden können für andere Menschen. Amen.